Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute sind wir wieder in einer schönen Dreierrunde zusammen. Bei uns zu Gast ist der Benny. Hallo, Benny.
Ich grüße euch, Glück auf.
Außerdem anwesend der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Hallo, Volker.
Hallo.
Ebenfalls am Mikrofon der Verlagsleiter, meine Wenigkeit, Philipp Stein. Ihr ahnt es bereits, wenn unser lieber Benny zu Gast ist, unser Jung-Europa-Filmexperte, wie wir ihn freundlicherweise nennen.
Ironischerweise.
Dann haben wir wieder gemeinsam einen Film geschaut und diesmal ging es in Warfare, einen Kriegsfilm, der, tja, liebe Freunde, vor wenigen Tagen, wenigen Wochen im deutschen Kino angelaufen ist. Und wir wollen gleich in die Materie einsteigen, denn allzu viel gibt es zur Handlung des Films vielleicht gar nicht zu erzählen. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Thema der heutigen Episode. Volker, erzähl uns doch mal bitte, worum es in Warfare geht.
Also wir befinden uns im Jahr 2006. Die Vereinigten Staaten haben bekannterweise den Irak besetzt und im Film wird eine kleine Operation von US-Soldaten gezeigt, die in einer Stadt ein Gebäude bei Nacht nehmen und über den Tag über besetzt halten und im Laufe dieses Tages feststellen, dass sich irakische Männer zusammenrotten und sich gegen sie verschwören und es kommt dann eben zu Kampfhandlungen und der Film basiert im Prinzip, ich würde mal sagen, das erste Drittel zeigt diese Langeweile vor diesem Einsatz, weil eben nichts passiert und der Rest des Films sind die tatsächlichen Kampfhandlungen und das ist die ganze Geschichte. Es gibt keine Schnitte in die Heimat, wo irgendwelche Frauen dann wie bei Wir waren Helden auf Post warten. Es gibt keine Liebesgeschichte, es gibt keine Seitenhandlungen, Nebenhandlungen. Es ist wirklich so einfach. Es ist diese Gruppe von Soldaten, das sind glaube ich 4, 5, 6 Leute, die man mit Gesicht zuordnen kann, die auch dann immer nur sehr mit einem Vornamen angesprochen werden oder mit einem Nicknamen, die in diesem Haus, in diesem Compound sich aufhalten, kurz miteinander interagieren, auch eigentlich sehr, sehr wenig Dialog zu sprechen haben, bis es dann eben zum Konflikt kommt. Und das ist der ganze Film, der dauert 90 Minuten, 93 Minuten oder sowas. Und klingt sehr minimalistisch, würde ich jetzt sagen. Und ist auch sehr minimalistisch.
Ja, vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Ich habe mir da ein bisschen was rausgeschrieben. Einer der federführenden Verantwortlichen für diesen Film war ja Ray Mendoza, der selbst Navy SEAL war. Und der mit anderen Veteranen zusammen im weitesten Sinne, ich will nicht sagen, das Drehbuch selbst geschrieben hat, sondern die Rahmenhandlung konstruiert hat. Also es geht um die sogenannte Ramadi-Operation im Jahr 2006. Volker, du hast es schon gesagt, es geht um den sogenannten zweiten Irakkrieg. Der ging von 2003 bis 2011. Wir alle erinnern uns an Saddam Hussein und die angeblichen Giftgaswaffen, die es im Irak gegeben haben soll. Und dass eben George Bush ja dieses Land platt gemacht hat, mal auf Deutsch gesagt. Und 2003 ging das Ganze los und der Hintergrund dieses Films, im weitesten Sinne, den wir ja im Film selber gar nicht erfahren, das ist ja das Spannende an dieser ganzen Geschichte, ist eben das Jahr 2006, was, ja, wenn man Internetquellen glauben darf, so eine Art Chaosperiode markiert. Also man ist 2003 dort eingerückt. Großbritannien war ja auch beteiligt an dieser ganzen Geschichte und 2006 kam es dann im weitesten Sinne zu den ersten Aufständen, zu den ersten, ja, Situationen, in denen, und darum geht es ja unter anderem, die Al-Qaida begonnen hat, ich nenne es mal im weitesten Sinne, diese Besatzung mit Waffengewalt zu hinterfragen, im größeren Stil. Und die Ramadi-Operation, an der Ray Mendoza selbst beteiligt war, die war eben 2006 in der Stadt Ramadi. So. Und in dieser Stadt Ramadi, die war eine Hochburg von Al-Qaida. So. Und dort haben eben, ich sag mal, diese Koalitionstruppen unter Führung der USA versucht, Aufstände, Zusammenrottungen, Angriffe und Ähnliches klein zu halten. Wir wissen nicht, was die Soldaten in diesem Film in Warfare zu tun haben. Ist das eine Aufklärungsoperation? Wollen die einen spezifischen Terroristen ausschalten, sichern die in ein Gebäude. Wir kriegen dazu keine Hintergrundinformationen. Wir wissen nur, und das wissen wir halt eben aus Aussagen von Ray Mendoza und so weiter, die nicht im Film selber fallen, sondern rund um den Film gefallen sind, dass es sich eben um eine spezifische militärische Operation in dieser Stadt Ramadi handelt. Das ist alles, was wir wissen. Was aber der Zuschauer im Film, wie wir es auch waren, nicht weiß. Ja, Irak kriegt man, glaube ich, mit. Na, ich glaube, das steht da, genau, am Anfang.
Man sieht es auch auf Patches und sowas.
Ja gut, das dürften aber 90% der Kinozuschauer nicht erkennen.
Naja, wenn du die Flagge von Irak kennst, dann schon, aber...
Mir wäre es nicht aufgefallen zum Beispiel. Also ich habe nicht auf Patches geachtet.
Das ist nebenbei,
ja. Ja, jedenfalls, das ist der Hintergrund, über den ich noch den Zuhörer so ein bisschen aufklären wollte. Wo man aber, wie gesagt, nochmal sagen muss, das ist etwas, was man im Film selber nicht mitbekommt. Dass das Ramadi ist, wo das liegt, warum die dort sind. Wir haben keinerlei Informationen. Das ist vielleicht mal um einzusteigen sozusagen in diesen Film, das furchtbar Spannende, da tauchen irgendwie so ein paar Typen auf und am Ende sind die Typen wieder weg. So, das ist der ganze Film. So könnte man das eigentlich zusammenfassen. Ich weiß nicht, Benny, ob du dir ein paar Notizen gemacht hast. Generell erstmal, wir sprechen ja über Garland, ne? Wir haben ja, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, wir haben ja gemeinsam auch Civil War gesehen. Den haben wir ja auch hier besprochen. Und der ist ja lustigerweise, glaube ich, erst ungefähr vor einem Jahr erschienen. Ne?
Ja. Weniger so, ja. Weniger das ist jetzt sogar, quasi der zweite Kriegsfilm von Alex Garland, auch wieder beim Produktionsteam von A24 herausgekommen. Ne? Warfare Kinostart war am 11. April in Amerika. Bei uns kam er eine Woche später. Wir haben mal kurz ein paar kleine Vergleiche gezogen. Also das Budget von Warfare hat sich ungefähr zwischen 13 und 18 Millionen bezogen.
So wenig, ja?
Ja. Krass. Gut, du musst ja sehen, die Kulisse an sich wurde zwar nachgebaut, der ganze Film wurde in England gedreht, bisschen nordöstlich von London. Mhm. Ne, da wurde das Set dort komplett nachgebaut. Es wurde also nirgendwo in irgendwelche Länder gefahren. Von daher hat sich das Budget daher wahrscheinlich auch sehr gering gehalten.
Ich glaube, 13 Gebäude haben sie irgendwie nachgestellt. Ja. Mehr also, brauchten die ja nicht.
Ach Quatsch, mehr siehst du ja auch nicht. Ne? Bei Civil War waren es dann schon 50 Millionen, ne? Aber das ist ja auch, sag ich mal so, von der Kulisse her auch viel pompöser. Ne?
Ist aber fast das Fünffache auch, ne? Ja. Muss man sagen. Ja.
Man muss jetzt einfach bloß mal zum Vergleich sehen. Das Eröffnungswochenende hat Warfare, gibt verschiedene Zahlen, zwischen 8 und 13 Millionen jetzt eingespielt. Da war Civil War schon bei 25,7 Millionen am Eröffnungswochenende. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass vielleicht auch, wo Civil War rauskam, auch gerade in Amerika, gerade die Zeit war, Bürgerkrieg kam schon wieder etwas auf, die Stimmung war ein bisschen geladen, Trump-Wahl etc. Ne, da denke ich, das hat noch ganz gut mit reingespielt. Ne?
Und der Trailer war auch polarisiert.
Ja, das auf alle Fälle.
Also hier wird ein amerikanischer Präsident ermordet. Was anderes wie ein Kriegsfilm.
Das stimmt, das auf alle Fälle. Also bis jetzt hat er 21,4 Millionen eingespielt, Warfare. Es wird, denke ich, auch kein Flop. Das spielt auch immer so in dem Rahmen bei A24. Die sind halt, man kann es fast noch als Indie Produktionsfirma sehen, obwohl man eigentlich, wenn man so ein bisschen in der Kinobranche drin ist und sich auch öfters mal ein paar Trailer anguckt oder Kritiken liest, dass man das jetzt immer häufiger sieht und die sind auch immer daran, dass die 10 bis 15 Filme pro Jahr produzieren.
Na? Bei denen ja zum Beispiel auch Northman zum Beispiel gekommen ist.
Genau. The Witch. Ach so, ja.
Genau, ja.
Das haben die alles gemacht. Mhm. Genau so sieht das nämlich aus. Ein kleiner Spaßfakt noch. Der Ray Mendoza, der jetzt quasi mit Alex Garland das Drehbuch zusammengeschrieben hat, war auch schon bei Civil War dabei. Der war dort als militärischer Berater schon. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es auch militärisch, was man so sieht, auch eigentlich alles einwandfrei. Und so wurde das dann auch bei Civil War gehalten.
Ja, vielleicht darf ich da mal kurz einhaken, weil da habe ich mir tatsächlich zwei kleine Notizen zugemacht. Mhm. Also die Schauspieler, die Hauptschauspieler, die haben vor dem Film ein dreiwöchiges Bootcamp absolviert, unter Federführung eben von Mendoza, der sozusagen ihnen dort im Bootcamp seine Erinnerungen mitgeteilt hat und aber auch militärischem Fachpersonal. Ja, was genau wird da nicht weiter spezifiziert, aber die Schauspieler haben gesagt, nach diesem dreiwöchigen Bootcamp wussten sie nicht mehr, wo oben und unten ist, also den haben die da anscheinend ziemlich eingeheizt.
Wobei das halt auch in solchen Filmen ist das eigentlich Normalität, dass sie halt sowas auch mal durchmachen, dass sie das dann auch wirklich gut nachspielen spielen können. Das Besondere ist natürlich hier, dass der Ray Mendoza in dem Training dabei war und halt auch das Drehbuch geschrieben hat. Und halt
naja, und vor allem, er war bei dieser Ramadi-Operation als Navy dabei, Seal, ne? Selbst dabei. Genau. Und das ist ein ganz interessanter Fakt, der auch rund um den Film immer wieder in Kritiken auftaucht, dass Mendoza als, ja, wie würde man das nennen, als derjenige, der das alles so angeleitet hat, dass er akribisch auf die realistische Darstellung von Waffenhandling, Militärtaktik und auch Dialogen geachtet hat. Also wirklich geschaut hat, wie hält dieser und jener seine Knarre? Weil wenn du natürlich irgendwie ein Zivi bist, irgendein Schauspieler, ja, wo trägt man überhaupt die Waffe? Wie zieht man die? Es gibt ja alleine verschiedene Techniken, eine Pistole zu ziehen, ja, wo sich Volker, da erinnern wir uns an die Nulllinie von Twardoch, wo es einen Dialog darüber gibt, ob man die, ich glaube, israelische Form des Pistolenziehens oder irgendeine andere bevorzugen sollte.
Ja, ging es um die Haltung.
Oder um die Haltung beim Schießen, ne?
Genau.
Genau, und das sind natürlich Sachen, da muss dieser Film, ohne dass ich das persönlich jetzt natürlich bewerten könnte, da muss der furchtbar realistisch sein. Also da muss Mendoza und da müssen andere Veteranen und auch aktive Militärs, die Schauspieler furchtbar drauf gedrillt haben, Szene neu drehen, wenn der Typ sozusagen, was weiß ich, den Finger die ganze Zeit am Abzug hält oder keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, da nicht drin in diesem Thema, aber da muss wohl sehr akribisch drauf geachtet worden sein.
Nee, und auch, ja, was man auch in dem Film sieht, auch die Versorgung von Verwundeten ist auch so akribisch und gut gemacht, wie es halt, wie man es halt im 1x1 in Auslandseinsätzen wahrscheinlich mitlernt, ne? Und das finde ich sehr gut.
Ja, vielleicht, Volker, das ist ein Punkt, den du jetzt sozusagen in unserem kleinen Skript für heute nicht notiert hast, auf dem wir aber vielleicht noch in aller Kürze eingehen können. Das ist, wie der Film gemacht ist.
Genau,
also, ja. Also aus einer technischen Perspektive.
Noch kurz einhaken zu dem, was du eben gesagt hast. Ich habe es auch in einer Kritik gelesen. Das ist der, da wurde er als der realistischste Kriegsfilm aller Zeiten.
Aller Zeiten sogar?
Ja, also natürlich jetzt.
Ja.
Friedhorn, ne? Also von Leuten, die keine Ahnung haben. Aber der Film ist in Echtzeit gemacht. Das heißt, wir haben keine Zeitsprünge in dem Film. Jede Minute, die verstreicht, wird auch in dem Film eben so ausgefüllt.
Also wie eine reale Minute sozusagen.
Genau, wir haben fast keine Eingriffe durch, ja, wie sagt man so schön, Spezialeffekte. Es gibt in der Mitte des Films mal kurz so eine kurze Szene, wo nachgestellt wird, wie man sich nach so einem IED-Bombenanschlag fühlt, in dem so Piepsen auf den Hörern ist und der Ton verzerrt ist und sowas. Aber sonst gibt es keine Musik, keine Soundeffekte oder sowas, außer eben, und das ist ja, wie gesagt, auch das Realistische, dieses Radio-Chatter im Hintergrund. Das heißt, die ganze Zeit verschiedene Funksprüche und Dienststellen und sowas, die da reinfunken und Geschrei von irgendwelchen Soldaten.
Verwundeten vor allem, ja.
Genau, du hast sonst, wie gesagt, keine Eingriffe, was eben für Kriegsfilme sehr, sehr untypisch ist, von wegen, ne, wir denken an Soldat James Ryan und sowas, die klassischen Trommelschläge oder sowas und Bläser und Geigen und sowas hast du hier überhaupt nicht. Und genau, wir können noch kurz, du hast gesagt, es ist so ein bisschen independent-mäßig, keiner der Schauspieler ist jetzt wirklich bekannt. Wir kennen den einen Darsteller aus den Chroniken von Narnia, während der eine Marine.
Der Schwatte, Hauptmann, oder?
Nee, der Will Poulter. Der ist der, ja, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, aber einer der Anführer, der dann später sozusagen diesen.
Die Anführung abgeht,
Der Anführung dann abgeht. Der im Dreiviertel des Films sozusagen der Kommandeur im beides.
Genau, da spielt er noch in zweitklassigen Komödien mit, aber ansonsten habe ich mit ihm auch bis jetzt noch nichts
zu tun gehabt. Ich kannte diesen Scharfschützen noch irgendwo her. Ich bin ja bei Filmen ganz schlecht bei sowas, aber
naja, die sind nicht gänzlich unbekannt, wenn man bloß mal bitte die Google-Maschine, aber es sind dann wirklich auch so Serien oder so, die zumindest nicht in meinen Bereich fallen, wo ich sage, oh, das habe ich geguckt.
Außer ganz wichtig natürlich der Marines-Hauptmann, der Sohn von James Gandolfini ist, der Hauptdarsteller in Sopranos war.
Ist übrigens, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wäre dort so ein richtiger Star dabei gewesen, hätte es den ganzen Sinn des Films konterkariert.
Ja, aber
darauf kommen wir sicherlich
noch. Genau, weil es natürlich immer die Leute, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn da jetzt, weiß ich nicht, Tom Hanks die Hauptperson ist.
Tom Hanks wäre gut gewesen, ja. Aber lass uns mal noch ganz kurz über den Sound sprechen, denn wir haben schon bei Civil War gesagt, dass der Sound extrem gut gewesen sei. Ist auch was die allgemeinen Kritiker so dargestellt haben.
Ja.
Und Warfare ist da eine, also ist ja in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit als Film. Aber auch hier finde ich, also du hast ja mittlerweile in vielen, auch älteren Kriegsfilmen durchaus eine Granate explodiert, dann hörst du es piepsen. Okay, das ist jetzt keine Wahnsinnsneuigkeit. Aber wie du sagst, Volker, der Film kommt überwiegend tatsächlich ohne Musik aus.
Ja, eigentlich ganz
gänzlich ohne Musik. Ganz. Und das Sounddesign ist überragend, das muss man sagen. Also das lässt einen auf eine gewisse Art und Weise wirklich erleben, im weitesten Sinne erleben, wie sich das irgendwie so halbwegs anfühlen muss. Also es ist, keine Ahnung, wie wenn 10 Kinder im Raum sind. Es ist einfach nur laut, laut, laut. Es knallt, es kracht, es wird gestöhnt, geschrien.
Es ist ja auch dieser Kontrast, also dass du keine Musik hast, dass es sozusagen laut-leise Unterschied hat. Ich bin ja neben dir gesessen, Benni, wo es dann, wie gesagt, das erste Drittel des Films ist ja, es versucht ja sozusagen darzustellen, wie die Langeweile ist. Das heißt, ja, Sie sitzen da und es passiert nichts. Überall sind Fliegen und es ist langweilig.
Du musst an die Wahlbeobachtung denken.
Du musst pissen, du musst trinken. Und dann gibt es ja diese Handgranatenszene, wo die dann plötzlich in diesem Raum losgeht. Und Benni ist dann in seinem Sitz so aufgesprungen. Und dann kommt da dieser eine Typ mit dem Maschinengewehr und schießt dann durchs Fenster zu. Und du hörst wirklich, wie das, weiß nicht, von allen Seiten so richtig dröhnend ist und du fühlst, wie schwer so ein Ding ist, wie laut so ein Ding auch ist. Dir piepsen plötzlich die Ohren, es ist komplett krass gemacht.
Großes Lob dann natürlich auch an das Kino für die gute Anlage, weil das Ganze wirklich auch bloß mit so einer richtig guten Anlage, mit schön viel Bassverstärkung.
Wobei wir in einem relativ kleinen Kino waren. Mich würde nochmal interessieren, ob das nochmal in so einem großen Kino anders wirken würde.
Also ich habe von eine amerikanische Review geschaut und dort wurde empfohlen, es im IMAX anzusehen.
Naja, es ist ja so, das ist jetzt erstmal auch nichts Besonderes, aber ich habe hin und wieder mal nach links und rechts gucken müssen, weil die das auch sehr clever auf die Boxen verteilt haben.
Ja.
Also dann hat es links hinten gescheppert. Und was mir gerade noch einfällt, wo ihr sagt, diese Langeweile, du merkst, dass dieser Film ausschließlich von Männern konstruiert wurde, weil er so diese männliche zwischenmenschliche Komponente wunderbar darstellt. Es gibt ja diese Szene, wo der eine Soldat aus einer Wasserflasche trinkt, die er sich mit dem anderen teilt und dann das Wasser wieder zurückspuckt und dem das so lachend rübergibt und der das dann trinkt und ihn so süffisant anguckt. Der hätte nur noch gefehlt, dass die sich dort mit Corona oder so besoffen hätten. Du bist in einer Situation, die zwar, wie Volker sagt, langweilig ist im weitesten Sinne, gleichzeitig wissen die aber auch, jederzeit könnte hier eine Handgranate eben durchfliegen. Das ist ihnen bewusst. Und diese kleinen Späße, auch wo die dann das Haus nehmen und dann gegenseitig so, ich sag mal im weitesten Sinne, so Fickbewegungen auf der Straße machen, da muss ich auch, ohne jetzt das mit einer Kriegssituation vergleichen zu wollen, an Ausflüge von der Jung-Europa-Crew oder so denken. Diese kleinen Witzchen, die es nur unter Männern gibt. Auch
du
nur
meinst
dann,
das orkische Verhalten. Ne?
Ja, auch nur, wenn keine Frauen dabei sind.
Ja.
Dieses zügellose, gleichzeitig aber lustige, neckende, eine kleine Beleidigung einzuziehen, das wird beim Fußball oder was ähnlich sein, keine Ahnung.
Boys will be boys.
Boys will be boys. Und da merkst du, da müssen Soldaten mitgewirkt haben im weitesten Sinne. Das ist authentisch, das fand ich furchtbar authentisch. Das ist nicht so ein American Pie-mäßiges Hahaha, ich fick den Apfelkuchen, sondern das ist so ein,
okay.
Sowas, was völlig aus der Welt irgendwie ist, sondern das sind so Dinger, wo ich, das könnte, da denke ich mir im Kopf, das könnte jetzt der XY sein. Weißt du, von unserer Gruppe so.
Stich, ja.
Und du siehst ja auch im ganzen Film, glaube ich, doch, du siehst Frauen, das sind die irakischen, ja, im weitesten Sinne Geiseln, muss man schon fast sagen, deren Haus ja besetzt wird und die ja zwangsweise da unten sitzen müssen.
Und die Weiber in dem Musikvideo am Anfang, wo auch die einzige Musik überhaupt zu hören ist.
Call on Me, ne, ist das?
Call on Me von Eric Price.
Ja,
sollte vielleicht dem einen oder anderen in unserem Alter etwas sagen, weil das das wahrscheinlich erste Musikvideo war, wo man die ersten Gefühle hatte für Frauen.
Noch kein Internetanschluss, aber schon Fernseh im Zimmer, ja, ein Klassiker.
Was ich, was ich noch sagen wollte zu dem Sound, gerade dieses gesamte Sounddesign sorgt auch gerade dafür, natürlich in der zweiten Hälfte, dass du permanent einen, naja, ich würde mal sagen, hohen Puls bzw. Blutdruck hast. Ja, du hältst dich immer hoch, du bist immer gespannt, was passiert jetzt? Und gerade da auch immer wieder diese Schreckmomente, die dann noch krasser kommen, noch höher kommen. Ne? Jetzt, man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt, dass wenn kein Hans Zimmer im Hintergrund läuft und es knallt, dass es einen dann noch wirklich mitnimmt. Und da ist man wirklich so tief im Geschehen drin, man kann gar nicht an was anderes denken.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, wir müssen jetzt keine Monologe über die Kameraführung halten, aber das sollte man schon nochmal erwähnen. Passend zum Inhalt des Films ist es natürlich auch in dieser Art und Weise gedreht. Das heißt, du hast extrem viele ungeschnittene Sequenzen. Also es ist jetzt kein Film von kurzen Schnitten. Und ganz viel mit Bodycams.
Ja.
Also du, ja, der eine Soldat.
Handkameras, die entweder direkt am Soldaten oder direkt hinter ihm über seiner Schulter kleben,
ich
die
das,
mit ihm mitwackeln und sowas.
Ja, ich hab mir das unter dem Stichpunkt GoPro-Dokumentation irgendwie so notiert. Und das ist auch ein Begriff, den ich in diesen Kritiken gefunden habe, den ich eigentlich mal ganz schön fand, auch wenn er etwas konstruiert ist. Dokumentarischer Realismus. Mhm. Also weil so ein bisschen die Grenze verschwimmt auch zum, im weitesten Sinne zur Dokumentation, zu realen Kriegsaufnahmen. Wenn du dir diese Ukraine-Videos teilweise anguckst, die mit guten Kameras gefilmt sind, also GoPros oder so, wo einer durch einen Schützengraben robbt, das kommt schon sehr nah ran an das, was man heutzutage aus realen Kriegsaufnahmen kennt. Auch vom Stil des Films her. Du hast ja auch ganz selten so, weiß ich, irgendwelche so gigantische Totalaufnahmen oder ich meine, am Ende spielt der Film mehr oder minder in einem Gebäude. So, das Gebäude ist klein. Wie filmst du in so einem Gebäude? Ja, das ist relativ eng, du hast eine Treppe, du hast einen zweiten Stock. Also es ist schon interessant, wie das gemacht ist, dass du praktisch dich immer fühlst, als ständest du mittendrin. Es ist jetzt keine ganz, ne? Also es wird nicht von außen so Hawkeye-mäßig drauf geguckt, sondern du hast das Gefühl, du bist eine Person, die mit in diesem Raum steht. Und das ist ein Stil, ich glaube, der ist jetzt nicht komplett neu. Also es gab es auch schon in anderen Kriegsfilmen, dass es teilweise verwendet wurde. Wenn du dann siehst, wie Soldaten losstürmen, um irgendwas einzunehmen, hast du so Aufnahmen oft. Aber im Grunde genommen ist ja der ganze Film wie so eine Echtzeit-Doku gemacht. Finde ich furchtbar spannend und passt halt perfekt zum Inhalt. Also muss man echt sagen, für diejenigen, die auf sowas achten, ist es, glaube ich, ein technischer Leckerbissen.
Also du meinst quasi, unser Freund Simon Cowboys wird es definitiv gefallen.
Nee, da, ich glaube, es ist nicht Sepia genug.
Ach so, falscher Filter drauf.
Ja.
Wieso ist alles gelb?
Zu hell. Nee, Quatsch. Ja, also für Leute, die sozusagen für sowas ein Auge haben. Mhm. Ja. Ich glaube, das war bei Civil War jetzt. Na, wobei doch, bei doch, Civil War hatten doch, wir auch gesagt,
fand ich auch, dass wir einige sehr, sehr gute Bilder. Ne? Also da muss man wirklich sagen, da wurde auch sehr viel Wert drauf gelegt.
Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, den wir heute von 8, den wir heute abhandeln wollen. Es hat ja jetzt so ein bisschen Tradition, dass wir den Film zum Anfang des Podcasts. Film zum Anfang des Films bewerten, ja. Legen wir mal los. Vielleicht du, Volker, sag mal was. Wie fandest du das Ding?
10 von 10 gern wieder. Ich fand den wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es ja, glaube ich, auch im Civil War Podcast gesagt, dass mir das auf den Sack geht in letzter Zeit, auch wenn die Filme an sich nicht schlecht sind. Das zum Beispiel jetzt, was The Batman und die beiden Dune-Filme, dass das halt gefühlt 3 Stunden eben sind, wo mit sehr, sehr langen Einstellungen gearbeitet wird, wie die Wüste gezeigt wird mit dramatischer Musik und sowas, das ganz langsam erzählt wird, dass die Leute auch bei vielen Dialogen, die zwar gut sind, die poetisch sind, aber du nicht das Gefühl hast, dass da irgendwas erzählt wird, also man nicht sagen kann, gut, hat es die Szene jetzt wirklich gebraucht. Der Film Warfare ist wirklich auf das Notwendigste beschränkt. Der Minimalismus geht meiner Meinung nach eben sehr, sehr gut mit der Botschaft im weitesten Sinne, mit dem, was der Film zu sein versucht, Hand in Hand, und deswegen kann man das einfach nur als gelungen betrachten. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da jetzt irgendwie mal aufs Handy schauen zu müssen, um zu schauen, oh, ist jetzt bald soweit oder
wie lange geht da noch?
Ja. Gibt keine Längen im Film, das hängt natürlich auch, wie gesagt, mit der Kürze zusammen. Ich fand den von vorne bis hinten richtig, richtig gut, und es ist eben, wie gesagt, da kommen wir ja noch später drauf, ausführlicher, es ist halt keine Propaganda, wo man jetzt denken kann, oh, Amerikaner, das habe ich, bevor ich in den Film gedacht. So.
Haben auch einige behauptet, ne?
Ja.
Twitter und so weiter.
Kann man jetzt auch nochmal drüber sprechen, muss man auch drüber sprechen, aber aus meiner Sicht ist das halt keine Propaganda, weil es halt wirklich die reine Kampfhandlung ist.
Die reine Lehre.
Das ist,
ist
schön anzusehen, und es gibt's nicht. Es gibt keinen Film, der so ist.
Aber ist auch ein Ding, das man nicht 10-mal drehen kann.
Ja.
Ne? Muss man auch sagen.
Ja, Volker steht wahrscheinlich einfach bloß auf Krieg und Schreien. Also wer seinen Musikgeschmack kennt, der weiß, dass er 24/7 das auch bloß Schreien und Tränen und Hass da aus den Boxen dröhnt.
Ja.
Und abgesprengte Füße.
Oh ja. Das kam jetzt noch extra dazu. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich bin mit einer anderen Erwartung rein in den Film. Da bin ich auch naja, wie soll man sagen, immer ein bisschen enttäuscht um mich selbst, weil ich mir halt auch immer zu viel die Trailer angucke und mich darauf schon dann vorbereite, in welche Richtung es geht. Und ich war natürlich kopfmäßig der Meinung, dass es so in die Richtung Black Hawk Down geht. Ne? Mhm. Es gibt ja zumindest kleinere Parallelen, die man zu dem Film ziehen kann von Ridley Scott. Ne? Was man dann natürlich nach den 80 Minuten sagen kann, dass der Film, also dass es Krieg, dass es auch Krieg ist unter der Neuzeit, eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Mhm. Was jetzt natürlich nicht schlecht sein muss. Wie gesagt, ich bin nur mit einer anderen Auffassung rein. Als ich raus bin, war ich erstmal platt. Wie ich schon sagte, der Puls ist quasi 80 Minuten immer ganz oben. Das hat mich vollkommen überrascht. Ich war quasi mittendrin im Geschehen. Diese Soundkulisse, dieses Geschreie. Aber selbst das, was mir, da ich nicht bei der Bundeswehr tätig war, was mir ziemlich fern blieb, auch diese Sprache untereinander unter den Soldaten, was auch den normalen Zuschauer, denke ich mal, nicht viel sagen wird, habe ich auch nicht als nervlich oder sonst irgendwas empfunden. Ne? Muss man einfach sagen. Das Einzige, was wäre, ist natürlich, ich bin eigentlich so ein Mensch, der ein bisschen durchaus auf Charakterentwicklung steht, da haben wir natürlich null hier. Ne?
Also gar nichts.
Wie Volker schon am Eingang sagte, du erfährst einfach nichts, wie es manchmal so ist, wo diejenigen aufgewachsen sind, wo sie, ob sie vorher noch gearbeitet haben, ob sie danach noch arbeiten wollen. Das ist natürlich so ein Mango. Und ich muss auch sagen, obwohl ich wirklich ein ziemlicher Fetischist bin, was Filmmusik angeht, was man auch in den anderen Podcasts, denke ich, mal immer so ein bisschen mitkriegt, hat es mich hier absolut gar nicht gestört, dass wirklich hier mal nichts untermalt wurde mit Streichern, Sonaten oder was auch immer. Es hat mich wirklich gut durch den Film getragen. Ich habe die 80, 90 Minuten sind wirklich auf wundersame Weise so schnell vorbeigegangen. Ich hätte mir da tatsächlich sogar mal noch 10 Minuten dran gewünscht. Ne? Da muss ich wirklich sagen, das wäre natürlich noch was Gutes gewesen. Aber trotz all dem würde ich dem ganzen Film immer noch eine 10 von 10 geben. Ich würde es auch jedem empfehlen, gerade durch diese Soundkulisse, da nicht jeder gerade zu Hause die größte Anlage hat, das da wirklich zu probieren im Kino, auch wenn es ein kleineres Kino ist, solange die Anlage passt, sage ich, ist das völlig in Ordnung, würde ich da die Empfehlung definitiv rausgeben. Man muss vielleicht sagen, für Ex-Soldaten und Soldaten, die vielleicht in einem Kriegsgebiet tätig waren, deutsche Soldaten, also quasi Afghanistan würde es sich ja anbieten, die vielleicht doch mit posttraumatischen Ereignissen oder gewisse Dinge doch nicht verkraftet haben. Spoilerwarnung. Ja, Spoilerwarnung, ne? Was willst du sagen? Aber ich glaube, für solche Leute wäre das ganz und gar nichts, weil es halt wirklich so nah an der Realität ist. Mhm. Na, also da muss man Alex Garland und Ray Mendoza wirklich sagen, da haben sie ein kleines Meisterwerk geschaffen im Indie-Bereich. Ja, muss ich jetzt so belassen.
Ja, es ist, ich meine, als Rechter neigt man natürlich dazu, das ist eine Sache, die haben wir schon häufiger festgestellt, da neigt man dazu, den Wunsch zu haben, den Dingen einen Sinn zu verleihen. Also zu sagen, ich finde einen Film besser, in dem Dinge erklärt werden, in dem die Figuren für XY stehen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich fühlte mich von dem Film von Anfang bis Ende sehr gut unterhalten, wobei unterhalten natürlich ein schwieriges Wort ist bei so einer Art von Kino, aber am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, was anderes ist es ja nicht. Wir werden nachher beim Thema Antikriegsfilm vielleicht nochmal drüber sprechen, wie sehr solche Filme dann auch wirklich immer eine Antipathie erzeugen. Kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die da rausgehen und sagen, ja, ist natürlich brutal, aber irgendwie auch geil. Stichwort American History X, ne? Da werden wir später auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, ganz am Ende. Ist das ein Film, der die Leute davon abgebracht hat, rechts zu werden? Das ist bei Kriegsfilmen natürlich auch mal so ein bisschen die Frage. Ich habe direkt nach dem Kinobesuch dachte ich mir, schon richtig geil, dass der Streifen, aber was sagt der mir jetzt? Also das war so eine Sache, die fand ich eigentlich sehr spannend. Das will ich dem Film gar nicht negativ aufs Brot schmieren. Dass es mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, haben die beiden jetzt hier wirklich nur in Anführungszeichen einen Film geschaffen, der eine kurze Sequenz aus einem Kriegsgebiet zeigt.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich auch immer so der Typ, das sagst du auch selber von dir, dass du eigentlich aus einem Film immer groß was mitnehmen willst. Ne?
Ja.
Und das hast du ja in diesem Film quasi nicht direkt.
Nein, ich habe mir eher die Frage gestellt, das ist vielleicht auch so eine Angewohnheit, die man heute häufig hat. Gibt es da einen Subtext? Gibt es da eine versteckte Botschaft? Haben die da irgendwas eingebaut? Kann das wirklich einfach nur eine Sequenz sein, die aus einem Krieg ist? Und das ist es. Und das, wie gesagt, das meine ich gar nicht negativ. Nur das hat mich ein bisschen beschäftigt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Kann mich aber im Großen und Ganzen jetzt euch nur anschließen. Ich meine, wenn man wirklich jemand ist, der sowas überhaupt nicht mag, dann kann man sich das Ding natürlich klemmen. Das ist klar, also da kriegt man jetzt nichts mitgeliefert, wo man jetzt sagt, okay, das geht jetzt über Krieg, Blut, Gedärme und Vernichtung irgendwie hinaus. Ja, aber jedem Mann kann ich den Film nur empfehlen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein sehr männlicher Film. Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht in diesen Geschlechterrollen, also in der Hinsicht denken, dass es nicht auch Frauen gibt, die andere Genres mögen und so weiter und so fort. Das gibt es ja nun auch. Das ist ja bei der Musik auch so. Aber das ist schon eine Kiste, die ist eher ein männlicher Film.
Ich denke,
das ist übrigens auch eine seltene Kiste. Ja. Und ich fühlte mich ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen boomerhaft die ganze Zeit wie bei so einem Metal-Konzert. Also es gibt eine 3-Minuten-Pause zwischen den Tracks und dann geht's wieder Vollgas im Moshpit weiter. Dann gibt's mal wieder ein Lied, das ist langsamer, da kannst du ein bisschen ausruhen und dann geht's wieder los. Wie du schon gesagt hast, ich hab Puls. Also du hast da richtig Puls bei dem Ding. Und du weißt ja teilweise, dass in dem Moment gar nichts mehr passiert. Also du weißt, da fliegt vermutlich nicht gleich eine Handgranate nochmal durchs Fenster. Aber es ist krass. Also du bist die ganze Zeit auf so einem Level und denkst dir, wow, das ist ein richtig wilder Ritt, der gar nicht mehr runterkommt. Und deswegen, geiler Streifen. Ich bin jetzt kein Punkt davon, irgendwie kein Freund davon, irgendwelche Punkte zu vergeben. Da tue ich mich immer schwer. Das wird, glaube ich, nicht meiner Meinung nach in die Kinogeschichte eingehen. Also vielleicht von der Machart schon, aber das ist kein Film, über den man in 10 Jahren nochmal spricht und sagt, boah, es ist wieder Weihnachten, ich gucke mir Herr der Ringe an. Das glaube ich nicht. Ich würde mir den auch heute nochmal anschauen, sofort. Aber ich würde vermutlich nicht in 5 oder 10 Jahren drauf kommen, zu sagen, ey, man könnte sich ja mal wieder den Warfare reinziehen. So, das glaube ich jetzt nicht. Also ob der wirklich in die Top 100 kommt oder was auch immer. Aber für den Moment, gönnt euch diesen Film. Und Volker, ich fand es besonders interessant, noch ganz kurz zum Ende meines Monologs. Wir haben ja kürzlich die Nulllinie von Stepan Zwardoch besprochen. Ausführlich mit Benedikt Kaiser. Es gibt ein paar wenige Parallelen, aber am Ende ist das ganz witzig, dass das sozusagen das komplette Gegenteil von dem ist, was wir in diesem Buch erleben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Also ist jetzt nur so eine kleine Nebenanekdote. Wir haben darüber gesprochen, wie da im Schützengraben gelegen wird, wie dort gewartet wird, wie es diesen Thronenkrieg gibt, wie es Artilleriebeschuss gibt. Hm. Und hier hast du mal so eine ganz kleine Sequenz wirklich des Nahkampfes, des Häuserkampfes im weitesten Sinn. Also mich hat das so ein bisschen, ja, also du wirst jetzt sicherlich gleich sagen, zu Recht, dass es da natürlich auch Parallelen gibt.
Ja.
Aber ich fand das ganz interessant, also nachdem wir dieses Buch besprochen haben, dass man dann so einen 90-Minuten-Powerstreifen irgendwie hat.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Übrigens, die Nulllinie kann man kaufen auf jungeuropa.de, gutes Buch. Wenn ihr diesen Film mögt, kauft euch auch dieses Buch.
Und jetzt Werbung.
Jetzt die Werbung, genau.
Mit den demokratischen Realitäten ist es in unserem Land nicht weit her. Nicht erst seit Polizisten wegen sogenannter Meinungsverbrechen morgens um 6 die Türen eintreten, ist klar. Hier stimmt etwas nicht. Alain de Benoist arbeitet die Demokratie schonungslos auf, vergleicht Anspruch und Realität und erklärt, was mit unseren Demokraten nicht stimmt. Jetzt bestellen. Demokratie. Das Problem. www.jungeuropa.de.
Ja, du hast gesagt, das fand ich ganz interessant, dass dieser Film wahrscheinlich nicht in die Kinogeschichte eingehen wird. Das ist auf jeden Fall, worüber man jetzt diskutieren kann. Wir hatten das ja auch im Nachgang des Filmes dann besprochen, dass es ja im US-amerikanischen Kino, das ja das Weltkino bekanntlicherweise ist, Phasen gibt, wie der Krieg dargestellt wird. Ich hatte es jetzt hier exemplarisch aufgestellt, The Longest Day aus den 60er Jahren mit deinem Freund Gerd Fröbe in einer kleineren Rolle und mit John Wayne in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Andersrum wäre es sinnvoller gewesen. Der ja zum Beispiel einfach nur den Zweiten Weltkrieg als Geschichtsbuch nacherzählt. 11.26 Uhr sind sie da gelandet, dann ist die Einheit da und da vorgegangen. Wir haben die 70er Jahre, die über den Vietnamkrieg reflektieren in The Deer Hunter auf eine sehr zynische Art und Weise. Wir haben die 80er Jahre mit Filmen wie Rambo, die kalte Kriegspropaganda sind. Wir haben eben dann Soldat James Ryan und Black Hawk Down, die anders sind als die 80er-Jahre-Filme, aber auch natürlich so ein Pathos haben und
Wir waren Helden vor allem auch.
Stichwort
Pathos.
Die Miniserie, ne?
Nee, der Film.
Wir waren Helden, war das nicht
die Miniserie? Nee, das mit Mel Gibson.
Wir waren Helden.
Das verwechsel ich gerade.
Mit dieser Hubschrauberrettung.
Ja, im weitesten Sinne. Diese Schlacht im Danangtal 1965 oder so.
Ja.
66. Ist auch egal. Du siehst aber, dass der Zeitgeist sich in diesem Film logischerweise widerspiegelt. Das ist eine triviale Erkenntnis, dass jede Zeit ihre Filme hat und dass natürlich jetzt auch in unserer Zeit wieder die Frage ist, wie wir mit dem Krieg umgehen, jetzt wo der Krieg zurückkehrt nach Europa und in die westliche Welt, ist es schon sehr interessant, wie mit diesem wie dieser Film diesen Krieg darstellt. Und er tut es eben so, wie es man eigentlich annehmen müsste, dass es nicht passieren sollte, wo man jetzt eigentlich denken könnte, jetzt müsste ja wieder eigentlich die Propaganda hochgefahren werden, jetzt müsste wieder der Krieg als heroisch dargestellt werden, was jetzt eben nicht ist. Die Abwesenheit von der Musik, die Abwesenheit von jeglicher Handlung, von jedem Kriegsziel im besten Sinne, legt ja eigentlich nahe, dass das Ganze auch so ein bisschen entwertet wird. Also, dass der die Frage gestellt wird, wie sinnvoll ist das eigentlich, was die da tun? Und gibt es überhaupt ein höheres Ziel, für das die kämpfen? Oder ist es am Ende, wir gehen in irgendein Scheißhaus rein, werden angegriffen, ein paar kriegen brutal auf die Fresse, verlieren ihre Beine, was weiß ich, wir werden angesprengt. Und am Ende endet es damit, dass irgendwelche Panzer vorbeikommen, uns abholen, ein Jet fliegt drüber und das war's. Und du hast eigentlich nichts erreicht. Also
ich hatte heute Vormittag, bevor wir uns hier getroffen haben, um aufzunehmen, ein bisschen noch recherchiert. Das interessiert mich immer sehr, ob die Regisseure oder die Schauspieler oder wer auch immer aus der Crew selber Aussagen zum Film getroffen haben. Und ich hatte ja schon gesagt, dass der Film mich direkt nach dem Kinobesuch so ein bisschen ratlos im weitesten Sinne zurückgelassen hat. Und deswegen habe ich hier nochmal ganz genau geschaut. Ist immer die Frage, wie ernst man natürlich sowas nehmen kann. Kann ich nicht beurteilen, da ich auch Garland nicht wirklich kenne, also als Person. Privat ist ja klar nicht, aber auch nicht sein Werk. Und er sagt wörtlich, dass er versucht hat, den Krieg als das darzustellen, was er ist. Also es ist ein wörtliches Zitat von ihm. Und er hat selber auch gesagt, es hat eine Art Antikriegsbotschaft. Also ich weiß nicht, ob er den Begriff Antikriegsbotschaft verwendete. Das habe ich mir jetzt so notiert. Aber er sagte, don't do this. Also der Film hat die Aussage, don't do this. Und das sei auch bei Civil War so gewesen. Also er will damit sagen, das ist keine schöne, heroische Sache, die dort passiert, sondern das ist ganz, ganz schlimm. Also nicht im Sinne von moralisch schlimm. Bitte tut das nicht, ihr tut anderen Menschen weh, sondern es ist einfach eine dreckige, laute, schmutzige, heftige Sache. Und das will er angeblich damit darstellen. Ja, so. Und das hat er geschafft.
Ja, klar. Also ich sage mal, für den Otto Normalverbraucher, der den Film guckt, bleibt einfach nur die Frage dann am Ende, warum? Warum waren die jetzt dort? Ne? Warum? Was hat es denen gebracht?
Aber
haben dort eine halbe Stunde da drüben beobachtet,
ja.
Haben, wie Volker schon gesagt hat, ordentlich aufs Mett bekommen. Ne? Mhm. Ein Toter, ne? Zwei völlig Schwerverletzte. Alle wahrscheinlich mit irgendeinem Trauma wieder heim und es ist nichts passiert. Sie haben nichts geschaffen, außer halt vielleicht ein paar Taliban erschossen. Aber du siehst ja dann auch am Ende des Films, wo die alle dann quasi, wo die US-Soldaten ihren Platz verlassen, dann kommen die ganzen Taliban alle raus noch mit ihrem Gewehren und so. Also es ist quasi.
Taliban sind es übrigens, glaube ich, nicht.
Nee. Oder war es Al-Qaida?
Ja, Taliban sind ja Afghanistan, ne?
Nee, Al-Qaida.
Ausländer wolltest du sagen.
Nein.
Ziegenhirten mit AK-47, ja.
Und,
besiegt von Ziegenhirten.
Und im Endeffekt zeigt einem ja da nur, ja gut, die waren jetzt da, aber selbst wenn sie nicht da gewesen wären, hätte sich quasi nichts geändert dort in diesem kleinen Stadtviertel.
Aber da will ich mal ein kleines Fass aufmachen. Also Volker, du hast schön, und da könnte man eigentlich mal sehr lange drüber sprechen, über den Grundcharakter von Kriegsfilmen in den verschiedenen Epochen.
Ja.
Furchtbar spannend, was du dort angerissen hast. Stichwort Kalter Krieg. Rambo natürlich, klar, zumindest der zweite und der dritte Teil dann.
Ja.
Ich glaube, der zweite.
Der erste ist ja ein Antikriegsfilm. Der kommt, ist ja eher
tatsächlich,
würde eher in die 70er Jahre passen,
genau,
von der Aussage.
Der zweite ist ja, glaube ich, der Afghanistan-Film. Meine ich. Wo er nach Afghanistan muss, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und in diese Riege spielen ja auch so Filme wie Rocky rein, auch wenn es kein Kriegsfilm ist. Ne?
Ja,
diese
oder
ganz
Top Gun,
krasse, genau, diese ganz krasse Kalter Kriegsrhetorik. Ich meine, bei Rocky ist es ja brutal, wo er gegen den gedopten russischen Mörder dann im weitesten Sinne kämpft und Apollo Creed, der dann mit der USA-Flagge immer einläuft.
Wenn die sich da im Boxring treffen, dann ist es nicht ein Kampf von zwei Männern, sondern es ist der Kampf zwischen Ost und West.
Genau.
Zwischen zwei Systemen,
ja.
zwischen Gut und Böse. Das ist ganz einfach. einfach so. Ja. So Soldat James Ryan und so sind dann schon wieder etwas differenzierter, aber da hast du ja auch diese Einstellung, wo der Veteran dann, ich weiß nicht, ob es am Anfang oder am Ende ist, vor diesem Grab steht.
Ja, ja,
von genau. Seinem,
ja, am Anfang und am Ende. Ne?
Ja, stimmt.
Genau. Aber auch subtiler durch die Musik, die dann ja, Melancholie
aber mit vermittelt. Einer schon ganz eindeutigen Aussage. Und genau. das ist jetzt das Spannende, warum ich sage, ein Fass aufmachen. Ich störe mich immer an diesen Anti-Begriffen.
Ja.
So. Gibt es denn, was ist denn ein Antikriegsfilm? Also dieser Film könnte ja tendenziell von der Definition wirklich diesen Begriff zum allerersten Mal vielleicht ausfüllen, weil Volker hat hier ein Ernst-Jünger-Buch dabei und das ist überraschenderweise, obwohl ich gar nicht weiß, was er da vorlesen oder sagen will, trotzdem eine spannende Geschichte, weil Ernst Jünger beschreibt die Schrecken des Krieges aus einer anderen Perspektive, aus dieser, ich sag mal, im weitesten Sinne Beobachter- und Vogelperspektive. Aber auch da kommt der Schrecken des Krieges schon irgendwie auch ein bisschen durch. Pietro La Rochelle, die Komödie von Charleroi. Auch dort geht es drum, wie den Leuten die Füße abfaulen. Nimm die Nulllinie von Twardoch und so weiter und so fort. Es hat aber junge Männer trotzdem nicht davon abgehalten, vor allem rechte junge Männer, diese Bücher zu lesen. Dort zu lesen, dass sie teilweise verheizt werden von einer Oberschicht für wirtschaftliche Interessen, aber trotzdem zu sagen, Krieg ist was Gutes, ist was Normales, ist was Menschliches. Ich würde selber in den Krieg ziehen, auch wenn ich diese Schrecken gesehen, gelesen, in Filmen gesehen habe. Das heißt, ja, Antikriegsfilm. Ich meine, gibt es einen Antikriegsfilm? Also kann man Leute mit sowas wie Garland und Mendoza hier geschaffen haben, abschrecken, dass die sagen, oh Gott, das ist ja so unheroisch und so unsexy und gar nicht so geil, wie ich mir das dachte mit, wir stürmen hier irgendwas und sind die Helden, die dann zu den Nutten danach können. Ist es, schreckt das junge Männer ab? Gibt es Antikriegsfilme?
Ich muss sagen, dass ich meinen Eindruck, als ich aus dem Kino kam, von der eurigen unterschieden habe. Du hast gesagt, da bleibt ja nur die Frage nach dem Warum. Und du hast gesagt, dass es ein Antikriegsfilm ist. Ich habe das im weitesten Sinne wirklich als eine Zuspitzung und Ästhetisierung des Krieges gesehen. Das heißt, durch die, natürlich blendet er sozusagen die ökonomischen und politischen Faktoren und auch militärischen Faktoren von so einem Krieg aus. Also es gibt kein Warum und so. Und das ist natürlich auch eine Kritik, weil man eben fragen muss, ja gut, warum waren die da, wenn es gar keinen Sinn gibt, wenn das nicht erklärt wird. Aber von den reinen Kampfhandlungen ist das wirklich ein, würde ich sagen, auch eigentlich der Jünger-Film in Person, weil ja auch bei Jünger eben in seinem Frühwerk ganz stark im Vordergrund stand, dass es ja nicht der Nationalismus ist, der die Leute in die Schützengräben treibt, sondern der Kampf an sich und der die Leute auch formt und zu dem macht, was sie sind. Und in dem Sinne würde ich den Film auch ein Stück weit interpretieren wollen, dass es wirklich eine Ästhetisierung des Krieges ist. Und es ist ja wirklich eine Ästhetisierung im Wortsinne des Begriffs, weil jeglicher dahinterliegende Sinn fehlt. Es ist wirklich eine ganz, ganz stumpfe Ästhetisierung durch den Sound, durch das, wie das dröhnt, wie das ballert, wie die reden miteinander. Ist es wirklich eine ganz, ja, oberflächliche Abhandlung des Krieges, wie er ist. Und genau wie bei Twardoch, was wir letztens besprochen hatten, und da ist die Parallele, stellt sich da eben die Frage, ob das nicht ein Menschentypus, ein Männertypus hervorbringt, der ganz anders ist.
Der Krieger.
Der Krieger, der aber nicht, wie man das jetzt eben bei der Rechten immer gern sieht, meistens von Leuten, die nicht im Krieg waren, der politische Soldat ist, sondern der um seiner selbst willen kämpft. Und das wird ja in Twardoch in der Nulllinie viel ausführlicher dargestellt, dass es eben diesen Typus von Mann gibt, der im Frieden erstens gar nicht zurechtkommen würde. Und es ist ja auch eine Erfahrung, die viele Veteranen in den USA gemacht haben. Und auch ja, Weimarer Republik und sowas. Ernst Jünger war ja im weitesten Sinne selber vielleicht so einer, die dieses Geschehen nicht verarbeiten können. Und auf der dahinterliegenden Ebene ist es sozusagen dann Moment, jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts. Ich glaube, der Hauptgedanke ist da rübergekommen. Aber ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, das ist jetzt keine Ernst-Jünger-Diskussion im weitesten Sinne. Ich kann aber nachempfinden, was du meinst. Trotzdem ist das natürlich eine Meinung eines Solitärs, in der Hinsicht, dass du oder wir das natürlich auf eine andere Art interpretieren können als der Kinozuschauer per se. Und ja, da würde mich interessieren, ob du glaubst, dass es auch Kinozuschauer gibt, die das, und wenn es unterbewusst ist, ohne vielleicht jemals den Namen Ernst Jünger gehört zu haben, das auch so wahrnehmen, oder ob das halt eine Sache ist, die wir interpretieren, weil wir Bücher kennen, weil wir Hintergründe kennen vielleicht. Muss es nicht auf den Zuschauer so wirken, wie Garland das geplant hatte eigentlich? Also zu sagen, da sterben Freunde oder Kameraden unter der Hand weg, ohne dass du was tun kannst. Ist ja auch ein Riesenthema in dem Film, ist diese Hilflosigkeit.
Ja.
Extreme Hilflosigkeit.
Übrigens auch ein Thema bei Ernst Jünger.
Ja, mag sein, klar. Aber es ist sozusagen die Frage, wie kommt das rüber, ne? Also, wie ist das auf Leser von Ernst Jünger in den, weiß ich nicht, 30er, 40er, 50er Jahren rübergekommen mit einem anderen Hintergrund? Und wie kommt das auf einen 17-Jährigen rüber, der in Dresden ins Kino geht oder so? Also, das wäre vielleicht noch eine spannende Frage, ob ihr beide glaubt, dass der Normalzuschauer, wie der das wahrnimmt.
Also, Fakt ist ja auch, um da noch gleich mal einzuhaken, die meisten Leser von Ernst Jünger in den 20er Jahren, die hatten natürlich den Hintergrund dieser.
Das meine ich ja.
Eben.
Genau. Ja.
Und Garland hat ja, oder dieser Film ist sozusagen auch ein Stück weit natürlich für den amerikanischen Markt produziert, wo diese ja, Kriegserfahrung vielleicht noch ein bisschen weiter verbreitet als in Deutschland. Jetzt nicht so flächendeckend wie in der Weimarer Republik in den 20er Jahren natürlich. Aber ich glaube schon, dass es da natürlich eine andere Wirkung hat als hier in Deutschland. Ich glaube aber lustigerweise oder ironischerweise, dass das Ergebnis nicht dasselbe ist, weil ich glaube, der Amerikaner mehr dazu neigt, dem Ganzen einen Sinn geben zu wollen. Mhm. Während den Deutschen sozusagen diese Sinngebung irgendwie abtrainiert worden ist. Und deswegen weiß ich nicht, ich kann es natürlich nicht einschätzen, wie das auf den deutschen Zuschauer, der jetzt nicht Ernst Jünger gelesen hat und noch die Tagesschau schaut, wie es auf den ankommt.
Also ich würde das quasi ganz plump einfach mal sagen, dass es natürlich auch drauf kommt, auf welches soziale Fundament der Film kommt. Also wenn jetzt Marvin und Saskia aus der Hippie-Kommune den Film gucken, wird es die wahrscheinlich noch bestärken und sagen, ja, Krieg ist scheiße, hier, hier sieht man es eindeutig und warum gehen die in den Krieg und wirklich die Sinnlosigkeit natürlich. Ich würde allerdings sagen, dass es natürlich aber auch auf der anderen Seite auch einen rechten, stabilen Jugendlichen, der sich mit der Thematik befasst, ne, sagen wir ein guter Dresdner Junge, ne, der auch öfters mal aufs Schlachtfeld im Wald- und Wiesenfleisch geht oder so, keine Ahnung, und den Film guckt und sich da bestärkt fühlt und sagt, vielleicht ist das doch genau mein Ding für etwas, obwohl er zwar in dem Film nicht weiß, für was, aber er weiß ja selbst, für was er steht, ne, dass er sich die Gedanken macht, wäre ich bereit für mein Land, für diese Ideen in den Krieg zu ziehen, und er sich die selbst beantwortet mit ja, würde ich tatsächlich sagen. Also ich denke schon, dass das sehr unterschiedlich ist, und ich finde halt, was Volker gerade gesagt hat, dass es bestimmt auch länderspezifisch ist. Also dass in Amerika der Film wirklich ganz anders ankommt als bei im europäischen Ausland.
Es ist interessant, es gibt also der Film wird ja insgesamt sehr positiv bewertet, muss man sagen. Ne?
Kann
ja,
man schon sagen. 8,8.
Aber auch von der Filmkritik. Also jetzt nicht vom Durchschnittszuschauer, der auf irgendwelchen Portalen, nee, IMDb. Aber zwei interessante Kritiken am Film, die ich mir notiert habe. Und eine davon passt auf Volkers Beschreibung. Die meisten haben gesagt, der Film ist ein toller Antikriegsfilm, es gibt keine heroische Verklärung, es gibt keine Pathetik, es gibt keinen Nationalismus, keine Sinnverleihung roher Gewalt. Es gibt aber auch einige wenige Kritiker, die genau das gesagt haben, was Volker gesagt hat, nämlich ganz interessant, ich habe jetzt nicht rausgeschrieben, wer, kennt eh kein Mensch, irgendwelche Amis, die gesagt haben, nee, Leute, ihr lest den Film falsch, auch wenn Garland das Gegenteil behauptet, was hier im Vordergrund steht, ist doch Kameradschaft, Opferbereitschaft, Führertum. Also es gibt auch diese Lesweise, auch wenn es, wie gesagt, eher eine Einzelmeinung ist, wie man in der Juristerei sagen würde, dass der Film das Gegenteil bewirkt. Dass hier gezeigt wird, wie Kameraden sich für den anderen aufopfern. Ich meine, man sieht ja, dem einen klingeln die Ohren, weil er selber von dieser Sprengfalle im weitesten Sinne erwischt wurde. Er merkt aber, ich bin unverletzt im weitesten Sinne, und das Erste, was er macht, ist seinen Kameraden retten. Ne? Anstatt, wie es vielleicht der ein oder andere der Oppositionspartei in diesem Krieg getan hätte, abzuhauen. Also sich zu verstecken oder so.
Wem unterstellst du das jetzt? Gibt es da eine konkrete Partei?
Nein, ich Oppositionspartei in diesem Krieg. Ich weiß nicht, ob das die Al-Qaida auch so gemacht hätten. Jedenfalls, also man sieht schon auch positive Aspekte, wie sich dann um die Verletzten gekümmert wird, wie die versuchen, die durchzubringen, wie da das eigene Leben aufs Spiel gesetzt wird, um den Kameraden, der vermutlich eh schon hinüber ist im weitesten Sinne. Wenn, du könntest auch sagen, komm, schießt ihm in den Kopf, der schafft es eh nicht mehr.
So ja, aber, aber keiner wird zurückgelassen, ob leben ja, oder
aber,
nicht leben.
Aber guck, das ist ja, ohne dass du irgendeinen Kontext zu dem Film hast, kennen die Typen sich, sind das Freunde, waren die schon immer in der gleichen Einheit. Volker, du hast ja ganz interessante Analysen noch gebracht, was das überhaupt für Einheiten sind. Also da kann man vielleicht so ganz bisschen was draus rauslesen. Im weitesten Sinne ist es aber so, dass wir nichts über die wissen und dass die sich ja trotzdem aufopferungsvoll füreinander ins Felde werfen. Wir sehen das Thema Führerschaft, dass die Ränge der Einheiten plötzlich wenig Sinn ergeben, weil einer sich als geborener Führer herausstellt, der einen kühlen Kopf bewahrt, während der andere zusammenbricht. Wir sehen diesen MG-Schützen, der im ganzen Film wimmert und heult und nur nach Hause will und eigentlich als totaler Schwächling dargestellt wird im weitesten Sinne. Also wir sehen ja auch die verschiedensten Charaktertypen und es gibt durchaus, glaube ich, eine legitime Interpretation des Filmes und es scheinen auch andere so zu sehen, die, glaube ich, eher nicht als rechts zu bezeichnen sind, dass hier freiwillig oder unfreiwillig, deswegen sagte ich das Thema Antikriegsfilm, trotzdem eine Art von, naja, Pathetik nicht, aber so eine Art von Positivdarstellung schon auch mitschwingt. Also nicht nur so dieses du, mach das nicht, das ist ganz schlimm, da wird dir dein Bein abgesprengt für nix, sondern dass es auch Menschen gibt, die aus diesen Dingen, glaube ich, was ziehen können.
Ja, weil es eine Ästhetisierung ist, weil das die Leute auch nicht mehr gewohnt sind, sozusagen nicht gleich den Subtext in einem Dialog mitgeliefert zu bekommen, wie jetzt bei Black Hawk Down oder eben Soldat James Ryan, wo halt, oder auch Band of Brothers oder sowas, wo eben durch den Kontext des Krieges natürlich ganz klar wird, okay, das sind die Nazis, die haben Konzentrationslager, natürlich gibt es dann Sinn, es gibt ja auch diese Band of Brothers Folge Why We Fight.
Das habe ich vorhin gemeint mit Sei, das hatte ich verwechselt.
Dass es da auch auf einem sehr unterschwelligen Level, aber immer eine Erzählung und eine Erklärung gibt, warum das jetzt stattfindet und das teilweise ja auch sozusagen Inhalt des Filmes ist, warum man kämpft. Und man würde jetzt erwarten, ein Rechter müsste an so einen Film eben genauso rangehen. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch diese Traditionslinie und es lässt sich eben von Jünger ableiten, dieses rein Dokumentarische. Das heißt, es ist scheißegal, warum wir hier sind. Es gibt diesen überzeitlichen Typus des Kämpfers, der schon immer gekämpft hat. Der hat sich als römischer Legionär verdient, der hat sich als Landsknecht verdient und der war in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und der wird auch in 1000 Jahren noch auf den Schlachtfeldern da sein. Das ist der, der um des Kämpfens willen kämpft, weil Kampf ist Leben. Und da gibt es keine Politik, da gibt es keine wirtschaftlichen Gründen, da gibt es keine Geopolitik oder sowas. Für den ist es scheißegal. Der ist auf dem Schlachtfeld und er macht das, was er immer machen wollte. Und dieser Typus wird im Prinzip in diesem Film dargestellt, weil wir eben keine anderen Hintergründe geliefert bekommen. Wir haben nur die reinen Kampfhandlungen, wie sie stattfinden. Und die werden eben auch mit hässlichen Momenten, das hat ja Jünger auch immer getan, dargestellt. Das heißt, es ist mit Schmerzen verbunden, es ist mit Leid verbunden, die Leute sterben und du kannst nichts dagegen unternehmen, selbst wenn du der krasseste Soldat aller Zeiten bist. Dir wird aus heiterem Himmel der Fuß abgesprengt und es gibt nichts, was das verhindern könnte. Du stirbst einfach und es ist eine Art des Zufallsgesetzes, wonach das sich orientiert. Aber dennoch gibt es eben, das ist eben Jüngers These, diesen überzeitlichen Soldaten, der aus diesem Chaos hervorgeht.
Aber da müsste ich dir doch ein bisschen noch in die Suppe spucken, in der Hinsicht, dass ich sage, das gilt nur für ein paar Figuren. Weil wir müssen da schon sozusagen präzise sein. Weil es gibt dort auch Soldaten und die werden, glaube ich, auch bewusst so dargestellt, die da eben nicht sind, weil sie der Typus des Kriegers sind. Beispielsweise dieser MG-Schütze, der ja, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er sagt, aber ich will hier nur raus aus diesem Drecksloch. Also heißt, ich meine, natürlich gibt es auch den Kriegertypus, der vielleicht irgendwann mal sagt, ich will hier raus aus dem Drecksloch. Ja, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass hier schon auch verschiedene Arten von Kriegern oder von Soldaten dargestellt werden. Wir haben ja nur den Hintergrund nicht. Aber da sind auch Typen dabei, die anscheinend nicht so sehr den Bock haben, dort zu sein.
Aber,
die
einfach sagen, ich muss da sein. Das gehört auch immer dazu, das gehört auch zu dieser Darstellung dazu. Und das ist ganz gut, dass du es ansprichst, weil ich habe die perfekte Jüngerszene aus Der Kampf als inneres Erlebnis dazu in petto.
Aber ran.
Der Bourgeois macht auch noch das Heer lächerlich. Es gibt nur zwei Soldaten, den Söldner und den Freiwilligen. Der Landsknecht war beides zugleich. Er als Sohn des Krieges wurde auch nicht von jener Erbitterung befallen, die mehr und mehr den Körper des Heeres zersetzte, deren Ausdruck man zuletzt auch von den Bretterwänden jeder Feldlatrine lesen konnte. Er war zum Kriege geboren und hatte in diesem Zustand gefunden, in dem er allein nicht mehr sich auszuleben vermochte. Und das ist, er beschreibt im Prinzip drei verschiedene Typen, den Söldner, den Freiwilligen und den Landsknecht. Und das ist ganz interessant, weil wir diesen Landsknecht-Typus ja bei und auch die Freiwilligen und die Söldner auch in Twardoch bei der Nulllinie wiederfinden, wo er sich so abfällig äußert. Es gibt also auch in diesen ästhetisierenden Beschreibungen des Krieges immer noch die Differenzierung zwischen Kämpfern, weil ja auch den Leuten, die da gewesen sind, auch klar ist, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Aber es gibt halt immer diesen Typus und der wird ja vielleicht auch erst dadurch vielleicht wirkt dieser Typus auch erst dadurch so souverän in einem Kontrast zu anderen. Und wir haben es ja bei Warfare durch diese Darstellung des Kommandeurs oder Offizier, der mit der zweiten Welle in den Film sozusagen mit dazu stößt, als die ursprüngliche Gruppe sich mit zwei Verletzten nicht mehr aus diesem Compound befreien kann, kommt der andere Teil der Kompanie. Das wird, wie gesagt, auch nicht ganz erklärt, wie die jetzt zusammenhängen und warum. Aber der kommt dann dazu und löst den vorherigen Offizier von seinem Kommando ab, weil der offensichtlich unter Schock steht.
Und beziehungsweise er gibt es ihm ja. Er sagt ja nicht, ich will das, sondern er sagt, übernimm jetzt bitte das Kommando, ich kann nicht mehr.
Und der ist so der klassische Führer im jüngerischen Sinne. Der macht sofort einen Plan, wie wir die Verwundeten rauskriegen, sagt seinem Funke, was er zu tun haben soll, zwingt den Funke auch, das Oberkommando zu belügen, indem er sagt, ja klar, ist das vom Kommandeur befohlen.
Die Rettung, ja.
Verteilt die Aufgaben ganz militärisch und das ist ja ein Film, wie gesagt, bei dem sehr, sehr wenig gesprochen wird eigentlich. Durch sein ganzes Auftreten flößt er Autorität ein. Und das schmälert natürlich den vorherigen Offizier ein bisschen natürlich in seiner Aussagekraft. Er sagt eben, gut, das ist eben ein Typ, der vielleicht nicht so gut als Führer geeignet ist.
Es gibt ja auch noch die Darstellung dieser zwei irakischen Hilfskräfte.
Ja.
Die diesen Typus widerspiegeln, der einfach nur weg will. Also die sind da irgendwie reingeraten und die sollen dann irgendwie so eine Tür, glaube ich, sichern. Und die sind, ich will jetzt nicht sagen zu feige, weil das natürlich eine fiese Beschreibung ist, wenn man selber nicht in Kriegshandlung ist, aber die haben jetzt nicht so Bock, bei der Rettung mitzuhelfen,
weil die
halt Angst um ihren Arsch haben.
Ne, die kriegen das schon gut mit, die haben Angst, dass sie halt Kanonenfutter werden, also von den Amerikanern einfach nur als Kanonenfutter verheizt werden.
Was ja auch so ist.
Und man hat das ja dann auch gesehen bei der ersten Rettung, die schief ging, wo es dann halt wirklich die schweren Verletzten gab, hat man halt die irakischen Ortskräfte als erstes rausgeschickt. Hat 20 Sekunden gewartet und dann ist man erst danach rausgegangen.
Genau.
Sollten ja erst die Szenerie sichern und dann ist ja dann einer von den Ortskräften sofort gestorben.
Ja, das mit dieser, generell mit diesem fehlenden Kontext ist übrigens auch, das nur als Ergänzung, eine der großen Kritiken, die es an dem Film gibt, wenn es überhaupt große Kritik gibt, diese politische Neutralität als Schwäche. Also zu sagen, dieses komplette Fehlen von Hintergrundinformationen ist halt eine einseitige Darstellung aus dieser US-Sicht. Keine Ahnung, ob das wieder so Linksliberale waren, die da die Kritik geübt haben, aber die dann sagen, naja, das wird ja vollkommen unkritisch dargestellt, wir kriegen nicht den Hintergrund, dass Bush sich, ja, man könnte fast schon sagen, gewisse Dinge ausgedacht hat, um dort einfallen zu können, um sich die Ölquellen zu sichern, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten angeblich und so weiter und so fort. Also wir erfahren nichts darüber, dass da Unrecht geschehen ist. Es gibt keine weitergehende Erklärung, warum kämpfen die Soldaten dort, warum, was ist mit der Familie in dem Haus? Also das ist wieder so ein bisschen aus der Richtung Erziehungsfernsehen.
Was aber auch in beide Richtungen funktioniert.
Was auch in beide Richtungen funktioniert, natürlich. Aber hier ist es praktisch so, dass man kritisiert, dass das aus dieser reinen US-Sicht dargestellt wird.
Ich kann das Wolfgang M. Schmidt-Video schon hören.
Ja, ja, vermutlich. Und interessant ist ja aber genau, und das ist der Punkt, Wolfgang M. Schmidt ist hier ein schönes Stichwort. Was sagt das über das heutige Kino halt aus, ne? Oder über die generell, also über die heutige Filmkritik, wenn man Also wenn man nicht eine einfache Szenendarstellung als das akzeptieren kann, was sie ist, sondern immer...
Ja, aber da muss man auch fairerweise sagen, das machen wir Rechte halt genauso. Es gibt ja... ja. Wir machen das gelegentlich auch. Da muss man fairerweise auch zu stehen. Das heißt, das ist ja der Sinn des Podcasts sozusagen, welche rechte Message gibt es jetzt in dem Buch zu lesen und dem Film. Das ist, wie gesagt, auch ein Stück weit in Ordnung. Und man darf das auch so ideologiekritisch dann betrachten. Aber es gibt ja ganz andere Formate auf Twitter und so, die fast nichts anderes machen, außer wie Fight Club mich zu einem besseren Rechten macht und so ein Scheiß.
Ja, das ist natürlich bescheuert, aber man müsste jetzt, aber das sprengt den Rahmen für heute, über diesen Kriegertypus generell mal sprechen, weil als jemand, der sich als explizit politisch begreift,
ja.
Der also alles, im Sinne von alles ist politisch, auch das Private ist politisch und so weiter und so fort,
ja.
Wer sein Leben so begreift, und ich würde mal sagen, es gibt unter uns durchaus Leute, die das zu einem gewissen Grade zumindest tun, in welcher Intensität auch immer, der muss natürlich diesem Kriegertypus möglicherweise auch sehr kritisch gegenüberstehen. So wie es auch Rechte gibt, die Ernst Jünger sehr kritisch gegenüberstehen, zu sagen, dieser Kriegertypus ist halt der ewige Vasall der Großinteressen.
Ja, oder halt der Solitär, der eben
vielleicht
vollkommen zusammenhangslos ist und auch im Prinzip, das ist ja die Kritik vielleicht auch von diesem Film, einfach nur eine Marionette ist in übergeordneten Zusammenhängen.
Es gibt natürlich auch, und da könnte man jetzt wieder sagen, naja, was ist mit den Freikorps, politische Soldaten, die dann am Ende auch Marionetten waren. Aber das führt jetzt im weitesten Sinne
mal. Eine endlose Diskussion, ne?
Ja, das ist eine spannende Diskussion, aber ich weiß nicht, ob da der Film, also da gibt es andere schöne Beispiele, glaube ich, die man da noch ranziehen kann und das führt uns jetzt in eine andere Richtung. Aber Volker hat recht, natürlich gibt es auch Rechte, die alles, also die jetzt sagen würden, der Film ist doch total sinnlos, weil es glorifiziert möglicherweise den US-Krieg im Irak oder so. Aber man muss natürlich auch die Fähigkeit besitzen, solche Dinge vereinzelt einfach zu betrachten. Es ist einfach eine Filmkritik. So, und haben wir noch was übrig, was wir vergessen haben?
Also ich habe eigentlich fast überall einen Haken dran.
Also wenn jetzt irgendwer glaubt, warum erzählen die nichts zu dem Film, dann liegt das daran, dass der Film im Prinzip nicht so viel Handlung hat.
Geht bitte selber in den Film, ja. und dann vergleicht es nochmal mit unserem Podcast und ihr wisst, warum wir hier nicht so viel zu bereden haben.
Ja, komisch eigentlich, ne? Ja. Dass es ein Film ist, wo man wenig über die Handlung sprechen kann und trotzdem so ein positives Urteil
man fällt. Man kann halt noch einen riesengroßen Bogen, wie du gerade schon sagtest, machen, aber das
klar.
Bringt halt den Film dann wieder
naja, man kann dann, nach unten. Ja, ich denke, es gibt in jedem Film 5 Punkte, die man dann ausführlich besprechen kann. Ich glaube aber, wir müssen schon klar festhalten, dass es eine klare Botschaft des Films irgendwie gibt. Die braucht man jetzt nicht zerreden. Ja, aber spannend finde ich, das kann man sich auch durchaus mal festhalten, Stichwort Antikriegsfilm. Es gibt eben diese Sichtweise und es gibt auch die Volker stark gemacht hat, die ich auch sehr interessant finde, dass das eben nicht dieses, oh nein, sein Bein ist kaputt, oh nein, der schreit, ich will niemals in meinem Leben in den Krieg, vorher verletze ich mich selber, sondern dass es auch einen Menschentypus gibt, auf den diese Filme gar nicht wirken wie ein Antikriegsfilm. Und da habe ich eine ganz nette Brücke. Ich hatte heute den Film American History X schon mal erwähnt. Aus einem einfachen Grund. Wir drei haben uns gedacht, um da mal so ein bisschen was Regelmäßiges zu schaffen, denn das Kinoprogramm dieses Jahr ist doch relativ mau. Und wir sehen uns so gerne. Deswegen machen wir ein kleines Format, das nennen wir Klassiker des Monats. Wir haben jetzt den Monat Mai, die erste Episode. Der Klassiker des Monats wird also diesen Mai irgendwann erscheinen. Und so Gott will, wird jeden Monat eine Episode erscheinen. Und wir werden euch, liebe Zuhörer, da zumindest teilweise mit einbeziehen. Manchmal werden wir uns einfach auf einen Film einigen. Und manchmal stellen wir was zur Auswahl auf Telegram, auf Twitter und so weiter und so fort. Und wir beginnen tatsächlich, auch wenn die Umfrage noch nicht online ist, ich werde das die Tage mal online stellen, mit 3 Filmen. Der gute Benny hat American History X vorgeschlagen. Ein sogenannter Anti-Rechts-Film. Da werden wir vermutlich drüber sprechen können, wie dieser Film so wirkt. Volker, was hast du nochmal? Du hast
Fear and Loathing in Las Vegas.
Ja, stimmt, richtig. Auch ein geiles Ding. Viele Grüße an Wolf meckern? PMS an der Stelle.
Kann man nicht meckern.
Und ich schlage was ganz Verrücktes vor. Die Herrschaft des Feuers. Ja, ich weiß glaube ich schon, welcher Film die Abstimmung gewinnen wird, aber heißt nicht, dass wir die anderen 2 nicht auch besprechen können. Also schaut doch bitte in den nächsten Tagen, nachdem ihr diese Podcast-Episode gehört habt, mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da wird es eine kleine Abstimmung zu diesen drei Filmen geben. Und dann werden wir den Klassiker des Monats besprechen. Wir werden bestimmt auch mal so ein Format machen, wo ihr Sachen vorschlagen könnt und wir uns da was rauspicken. Mal gucken, wie uns da der Schnabel gewachsen ist. Ich glaube, Stoff gibt's genug.
Definitiv.
Ich hau ja am Ende immer noch mal eine kleine Kaufempfehlung raus, ne? Damit sich diese schöne Episode auch refinanziert. Wir haben heute schon mehrfach drüber gesprochen, die Nulllinie von Stepan Zwadoch. Ich weiß, wir haben das hier ungefähr 1000 Mal besprochen. Wir haben das jetzt schon 1000 Mal erwähnt, aber es ist ein gutes Buch. Es geht um Krieg. Es passt zur heutigen Episode. Könnt ihr bei uns auf jungeuropa.de kaufen. Von Ernst Jünger haben wir tatsächlich ziemlich wenig im Angebot. Liegt aber auch daran, dass es da einfach eine ultra brutale Fülle an Büchern gibt. Aber da gibt es sicherlich auch einige Werke, die man sich beispielsweise antiquarisch besorgen kann. Der Kampf als inneres Erlebnis, aus dem Volker heute zitiert hat, ist zum Beispiel eins. Ich meine, In Stahlgewittern ist auch so ein Klassiker, den man sich da sicherlich besorgen kann.
Haben wir nicht irgendwas von Ernst Jünger im...
Haben wir, aber wir haben keine Romane, die sich explizit auf diese Kriegssituation beziehen. Also die jetzt explizit zu dieser Podcast-Episode passen würden.
Okay.
Ja, muss man so sagen. Kann man sicherlich
auch ins Regal geguckt?
Nachholen. Ja, in diesem Sinne darf ich noch sagen, schaut mal auf jungeuropa.de vorbei. Wir haben in den letzten Tagen einige Bücher aufgefüllt. Es gibt Neues im Bereich Kinderbücher. Wir haben nach der Fußball-Podcast-Episode auch im Bereich Fußball noch was aufgeforstet und ein paar andere Sachen sind auch dabei, unter anderem auch ein neues Buch aus dem Verlag Antaios. Also wer da nach der Episode Bock hat, ein paar Euros auszugeben, der schaut auf jungeuropa.de vorbei. Ja, in diesem Sinne, Jungs, was besprechen wir denn kinotechnisch als nächstes? Habt ihr schon was im Auge, ihr beiden?
Du schaust immer das Kinoprogramm an.
Ich habe vorhin noch mal geguckt, ne, ich habe gar nichts. Ich kann ja jedes Mal zu der Podcast-Folge sagen, ich werde definitiv noch ins Kino gehen, ja. Aber das ist ja alles nichts für euch. Weil ich werde Alex Garland dieses Jahr sogar noch mal sehen.
Und zwar?
Der hat noch einen Kinofilm gemacht, Drehbuch geschrieben, 28 Years Later. Mhm. Der hatte schon die ersten zwei, aber das ist dann eher die ersten zwei Filme, das Drehbuch geschrieben. Deswegen hat er sich den dritten auch angenommen. Aber das ist dann eher so Zombie, Apokalypse etc. Das wird nichts für euch sein.
Ansonsten ja, bin ich bloß
mal überflogen, aber ja. Da war nichts Großes. Also zumindest erstmal so, steht noch viel leer. Wenn spontan was kommt, wir gucken doch immer mal rein. Ne?
Ja, oder wenn ihr irgendwas habt, dann haut es gerne in die Kommentare. Irgendwas, was man unbedingt gesehen haben muss. Ich glaube, den Warfare hatten wir jetzt auch nicht so breit auf der Liste, oder Anfang des Jahres, dass der kommt. Also vielleicht mal ja, schauen.
Ich hatte es bei Twitter schon geteilt. Schon im Dezember, da kam der erste Trailer auf Englisch und da dachte ich mir schon, dass es ein bisschen was wird, ne? Und Volker hat das ganze Ding dann gleich mit breiten Armen aufgenommen.
Ja, klar.
Genailed. Okay, ja, in diesem Sinne, war eine schöne Episode. Wir hören uns bald wieder zum Klassiker des Monats. Macht's gut, Jungs.
Bis dann.
Auf Wiedersehen.